Hallo und willkommen zu dieser gemeinsamen Erkundung. Heute nehmen wir uns ein Thema vor, das ja gerade überall auftaucht: künstliche Intelligenz. Aber wir schauen ganz gezielt darauf, wie sie dir bei deiner Leidenschaft, also der Ahnenforschung, helfen kann. Du hast uns dazu ja einiges an Material geschickt, quasi so eine Art Grundkurs zu den Schlüsselbegriffen der KI in der Genealogie. Unsere Mission heute ist, diese Begriffe gemeinsam zu entschlüsseln, damit du nicht nur weißt, was sie bedeuten, sondern auch, wie du dieses Wissen, ja, praktisch für deine Forschung nutzen kannst. Es geht darum, diesen oft so mysteriös wirkenden Werkzeugkasten mal zu öffnen und zu verstehen, was da eigentlich drin ist.
Absolut. Und es geht dabei wirklich um mehr als nur Buzzwords, also Modewörter. Diese Konzepte sind wie Schlüssel. Sie öffnen Türen zum Verständnis, wie diese Technologien funktionieren. Und noch wichtiger, wie du sie gezielt steuern kannst. Wenn du verstehst, was hinter Begriffen wie Generative KI oder Prompt Engineering steckt, kannst du viel präzisere Anweisungen geben und somit kriegst du dann auch viel bessere, ja, nützlichere Ergebnisse für deine Familienforschung. Wir wollen dir also helfen, sozusagen vom passiven Nutzer zum aktiven Gestalter deiner KI-Interaktionen zu werden.
Okay, super. Dann legen wir mal los. Fangen wir mit dem großen Ganzen an, dem Dachbegriff künstliche Intelligenz, KI. Wenn ich dein Material richtig deute, ist das erstmal das weite Feld, das sich damit beschäftigt, Computersystemen beizubringen, Aufgaben zu lösen, für die wir normalerweise unsere menschliche Intelligenz brauchen. Also Dinge wie lernen, Probleme lösen, Sprache verstehen, Muster erkennen oder eben Entscheidungen treffen.
Genau, das ist der Überbegriff. Richtig. Und einer der aktuell spannendsten und auch relevantesten Zweige davon, der auch in deinen Unterlagen prominent vorkommt, ist die generative KI. Der Name sagt das ja eigentlich schon. Diese Systeme können nicht nur vorhandene Daten analysieren, sondern tatsächlich neue, originelle Inhalte generieren, also erschaffen.
Ah, okay.
Das können Texte sein, Bilder, Musik, Code, im Grunde alles Mögliche. Sie lernen aus riesigen Datenmengen bestimmte Muster und Strukturen und wenden diese dann an, um etwas Neues zu erschaffen, das diesen Mustern entspricht.
Das klingt ja fast schon kreativ. Und wie kann man sich das jetzt für die Genealogie vorstellen? Gibt es da konkrete Beispiele in deinen Quellen?
Ja, ein anschauliches Beispiel wäre: Du hast über Jahre hinweg Fakten und Daten zu einem Vorfahren gesammelt. Geburtsdatum, Heirat, Kinder, Beruf, Wohnorte, vielleicht ein paar Anekdoten, halt so das Übliche. Du könntest eine generative KI bitten, aus diesen Stichpunkten eine zusammenhängende, lebendige Kurzbiografie zu schreiben. Oder eine fesselnde Ahnengeschichte für dein Familientreffen. Sie würde die Fakten nehmen und sie in eine, ja, erzählerische Form bringen, die sich natürlich liest.
Verstehe. Aber was steckt technisch dahinter? Also, wie macht die KI das? Da kommen wohl diese großen Sprachmodelle, LLMs, ins Spiel, die in deinem Material erwähnt werden.
Exakt. Die LLMs sind oft das Herzstück vieler generativer KI-Anwendungen, besonders wenn es um Text geht. Stell dir riesige neuronale Netzwerke vor, die mit unvorstellbaren Mengen an Textdaten trainiert wurden. Also aus dem Internet, aus Büchern, allen möglichen Quellen. Durch dieses Training lernen sie Grammatik, Kontext, Faktenwissen, Stilrichtungen und eben die komplexen Zusammenhänge in menschlicher Sprache. Deshalb sind sie ja so gut darin, Sprache nicht nur zu verstehen, sondern auch selbst sehr menschenähnlich zu formulieren.
Und diese Fähigkeit, Sprache zu verarbeiten, macht sie für die Genealogie interessant, nehme ich an.
Ja, enorm interessant. Denk nur mal an die alten Dokumente. Viele genealogische Quellen sind ja in alter Schrift oder in fremden Sprachen verfasst. Latein zum Beispiel. Ein LLM kann potenziell helfen, einen lateinischen Kirchenbucheintrag zu übersetzen oder eine schwer lesbare Handschrift zu transkribieren, auch wenn das bei Handschriften, ehrlich gesagt, oft noch an Grenzen stößt. Aber die Fähigkeit verbessert sich stetig.
Okay.
Oder stell dir vor, du hast eine komplizierte Erbschaftsakte aus dem 19. Jahrhundert, voller juristischem Kauderwelsch. Ein LLM könnte dir helfen, das Wesentliche rauszufiltern und in einfacher Sprache zusammenzufassen. Das spart echt Zeit und Nerven.
Ja, das leuchtet ein. Jetzt gibt es ja noch einen Begriff, den viele wahrscheinlich schon im Alltag nutzen: Chatbots. Sind das einfach nur LLMs mit einer Gesprächsfunktion oder wie muss ich mir das vorstellen?
Im Grunde ja. Viele moderne Chatbots nutzen LLMs als ihr Gehirn sozusagen. Deine Quellen beschreiben sie ganz treffend als KI-gestützte Dialogsysteme. Die sind darauf ausgelegt, eine menschliche Konversation zu simulieren. Das Wort simulieren ist hier wichtig. Du sprichst nicht mit einem Bewusstsein, sondern mit einem Programm, das gelernt hat, auf deine Eingaben passende und kontextbezogene Antworten zu generieren.
Okay.
Der Vorteil ist halt die Interaktivität. Du kannst nachfragen, du kannst präzisieren, du kannst die Richtung des Gesprächs ändern.
Und bekannte Namen wie ChatGPT, Claude oder Gemini, die ja auch in dem Material auftauchen, die sind dann was genau in dieser Begriffslandschaft?
Die sind genau die Schnittmenge, ja. Sie sind generative KI-Chatbots, die auf großen Sprachmodellen basieren. Sie können also neue Inhalte erstellen. Das ist das Generative. Sie tun dies im Rahmen eines Gesprächs. Das ist der Chatbot-Teil. Und sie nutzen dafür die Power eines LLMs.
Verstehe.
Für deine genealogische Forschung bedeutet das, du kannst so einen Chatbot als eine Art, naja, Sparring-Partner nutzen. Du könntest ihm eine knifflige Forschungsfrage schildern, zum Beispiel. Ich suche nach den Eltern meines Ururgroßvaters, der um 1850 in Posen geboren sein soll, aber ich finde keine Einträge. Welche alternativen Quellen oder Suchstrategien könnte ich mal versuchen? Der Chatbot kann dann basierend auf seinem Wissen Ideen und Vorschläge generieren.
Okay, das sind also die Werkzeuge. Aber wie bedient man sie richtig? Ein Auto fährt ja auch nicht von allein, nur weil es einen starken Motor hat. Hier kommt wohl dieser Begriff Eingabeaufforderung oder Prompt ins Spiel, der in deinen Notizen so betont wird.
Ganz genau. Der Prompt ist deine Schnittstelle zur KI. Deine Anweisung, dein Befehl. Es ist das, was du in das Textfeld eingibst. Und wie dein Material richtig hervorhebt, es ist mehr als nur eine Suchanfrage bei Google. Eine Suchanfrage sucht nach vorhandenen Informationen. Ein Prompt gibt der KI eine Aufgabe, etwas zu tun oder zu erstellen. Es ist der Startpunkt für einen kreativen Prozess oder eine Analyse. Und ganz wichtig, die Qualität deines Prompts bestimmt maßgeblich die Qualität der Antwort.
Kannst du das an einem genealogischen Beispiel verdeutlichen? Vielleicht aus den Unterlagen?
Gerne. Stell dir vor, du möchtest Informationen über deine Urgroßeltern für ein Familientreffen zusammenstellen. Ein schwacher Prompt wäre sowas wie: Erzähl mir was über Johann und Anna Müller. Da wüsste die KI ja gar nicht, was du genau willst.
Stimmt.
Ein starker Prompt, wie er ähnlich in deinen Notizen vorkommt, wäre: Schreibe einen kurzen Absatz, so circa 100 Wörter, für eine Familientreffensbroschüre über meine Urgroßeltern Johann und Anna Müller. Sie stammten aus einem kleinen Dorf in Bayern, heirateten 1883 und wanderten 1885 nach Milwaukee, USA aus, wo Johann als Brauer arbeitete. Betone ihren Mut und die Herausforderungen der Auswanderung. Siehst du? Hier gibst du Kontext, Zielgruppe, Länge und wichtige Fakten vor.
Nein, nee, verstehe. Das ist also viel, viel gezielter. Und das führt uns direkt zum nächsten Punkt, der in deinem Material als entscheidend beschrieben wird. Prompt Engineering. Das klingt jetzt aber sehr technisch, fast nach Programmieren. Muss ich jetzt Programmieren lernen?
Nein, nein, ist es aber nicht unbedingt. Zumindest nicht im klassischen Sinne. Keine Sorge. Deine Quellen beschreiben es eher als die Kunst und auch ein wenig die Wissenschaft, effektive Prompts zu formulieren. Es geht darum zu lernen, wie man der KI am besten sagt, was man will. Das alte Prinzip Müll rein, Müll raus gilt hier wirklich in Reinform.
Okay.
Gutes Prompt Engineering bedeutet, klar zu sein, spezifisch, kontextreich und manchmal auch kreativ in den Anweisungen, um halt die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Es ist weniger Programmieren als vielmehr geschicktes Anleiten.
Gibt es da vielleicht Faustregeln oder Beispiele aus dem Material, wie man vom Einfachen zum Engineered, also zum besseren Prompt kommt?
Ja, das Beispiel mit der Grundstücksurkunde aus deinen Notizen illustriert das ganz gut. Statt nur zu sagen, fass diese Urkunde zusammen, was vielleicht nur eine trockene Liste von Namen und Daten ergibt, könntest du einen viel besseren Prompt formulieren. Sowas wie: Analysiere die beigefügte preußische Grundstücksurkunde von 1852. Fasse die Kerninhalte in einfachem modernen Deutsch zusammen. Erkläre insbesondere, wer die Parteien waren, was genau übertragen wurde und welche Klauseln oder Bedingungen vielleicht aufschlussreich für die sozialen oder wirtschaftlichen Verhältnisse im ländlichen Preußen Mitte des 19. Jahrhunderts sein könnten. Gib die Antwort bitte in Stichpunkten aus. Hier definierst du das Ziel, das Format, den Fokus und den gewünschten Detailgrad viel genauer.
Das macht Sinn. Man gibt der KI viel mehr Leitplanken sozusagen. Und dann gibt es noch eine Technik, die deine Unterlagengrundierung Priming nennen. Das klingt ja fast psychologisch. Was ist denn damit gemeint?
Das ist eine sehr treffende Beobachtung. Priming geht noch einen Schritt weiter als der eigentliche Prompt. Es bedeutet, der KI vorab einen bestimmten Kontext, eine Rolle oder eine Perspektive zuzuweisen, bevor sie die eigentliche Aufgabe bearbeitet. Stell es dir vor wie eine Regieanweisung für einen Schauspieler, bevor die Szene beginnt.
Okay, und wie sieht das praktisch aus? Kann ich dem Chatbot sagen, sei jetzt mein erfahrener Genealoge? Ernsthaft?
Ja, genau das ist ein Kernbeispiel aus deinem Material. Du könntest den Chat zum Beispiel beginnen mit: Ich möchte, dass du dich wie ein professioneller Genealoge mit 40 Jahren Erfahrung verhältst. Und zwar speziell in der Erforschung deutscher Auswandererfamilien des 19. Jahrhunderts. Antworte präzise, quellenkritisch und gib, wenn möglich, Hinweise auf spezifische Archivbestände.
Wow.
Oder du gibst stilistische Vorgaben. Antworte immer in kurzen Sätzen. Oder formale. Formatiere deine Ergebnisse als Tabelle mit den Spalten Name, Datum, Ort, Quelle. Dieses Priming hilft der KI, den Ton, den Stil, den Detailgrad und sogar das simulierte Fachwissen an deine Erwartungen anzupassen. Es reduziert oft so generische oder unpassende Antworten.
Faszinierend. Man kann also nicht nur die Aufgabe definieren, sondern auch die Persönlichkeit oder den Fokus des Antwortgebers quasi mitgeben? Das eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten. Okay, jetzt müssen wir aber kurz technisch werden, denn deine Quellen sprechen auch von Limits. Da taucht der Begriff Token auf. Was hat es damit auf sich? Die Analogien dein Material sind Legosteine für Text. Ist das hilfreich?
Ja, das ist eine gute Analogie, finde ich. Wenn ein LLM Text verarbeitet, also deine Eingabe liest oder eine Antwort generiert, zerlegt es den Text intern in kleinere Einheiten. Diese Einheiten nennt man Tokens. Ein Token ist oft ein Wort, kann aber auch nur ein Wortteil sein, ein Satzzeichen oder sogar ein einzelnes Zeichen. Das Wort Ahnenforschung könnten zum Beispiel 2 oder 3 Tokens sein, je nachdem, welches Modell man benutzt. Das ist quasi die Währung, in der die KI denkt und Text misst.
Und warum ist das für mich als Nutzer wichtig zu wissen? Beeinflusst das meine Arbeit?
Ja, und zwar direkt. Die meisten LLMs haben ein sogenanntes Token-Limit. Das ist die maximale Anzahl an Tokens, die das Modell in einem einzigen Durchgang verarbeiten kann. Und das betrifft sowohl deine Eingabe, also den Prompt, als auch die generierte Ausgabe, die Antwort.
Ah ja.
Dieses Limit hängt vom spezifischen Modell ab und oft auch davon, ob du eine kostenlose oder eine bezahlte Version nutzt. Bezahlversionen haben meistens höhere Limits. Wenn deine Eingabe plus die erwartete Antwort dieses Limit überschreiten, kann die KI die Anfrage möglicherweise nicht bearbeiten oder schneidet halt einfach was ab.
Ah, okay. Und das hängt dann wahrscheinlich mit dem nächsten Begriff zusammen, dem Kontextfenster. Das klingt, als wäre das der Arbeitsspeicher der KI für ein Gespräch. Kann man das so sagen?
Genau das ist es im Prinzip. Sehr gut beschrieben. Das Kontextfenster ist die Menge an Informationen, gemessen in Tokens, die das Modell während einer laufenden Konversation im Gedächtnis behalten kann. Das umfasst deine bisherigen Prompts und die Antworten der KI in diesem spezifischen Chat. Solange die gesamte Konversation innerhalb dieses Fensters liegt, kann die KI auf frühere Punkte Bezug nehmen und den Faden behalten.
Aber wenn das Gespräch sehr lang wird oder ich sehr viel Text hineinkopiere, zum Beispiel einen langen Bericht, dann könnte das Fenster voll werden. Was passiert dann?
Ja, genau das kann passieren. Dann fängt die KI an, die ältesten Teile der Konversation zu vergessen, um Platz für neue Informationen zu schaffen. Das ist der Effekt, den du vielleicht schon mal erlebt hast. Du diskutierst ein komplexes genealogisches Problem über viele, viele Nachrichten hinweg. Und plötzlich scheint die KI Details vom Anfang des Gesprächs durcheinander zu bringen oder widerspricht sich sogar selbst.
Ah ja, kenne ich.
Dann ist wahrscheinlich das Kontextfenster vollgelaufen. Die Lösungen, die dein Material vorschlägt, sind dann lange Texte vor dem Einfügen zusammenfassen, komplexe Aufgaben vielleicht in mehrere, kürzere Chats aufteilen oder, falls verfügbar, ein Modell mit einem größeren Kontextfenster nutzen. Das kostet dann aber oft mehr.
Das erklärt einiges. Man muss also die Gedächtnisspanne der KI im Hinterkopf behalten. Jetzt kommt aber noch ein Punkt aus deinen Quellen, der mich besonders neugierig macht, weil er auch ein bisschen, beunruhigend klingt. Halluzination. Was genau ist damit gemeint? Erfindet die KI einfach Dinge?
Ja, das ist leider eine bekannte Eigenheit von generativen KIs. Eine Halluzination tritt auf, wenn das Modell eine Antwort generiert, die sehr überzeugend klingt, detailliert, sprachlich korrekt, aber sachlich falsch ist, irreführend oder schlichtweg erfunden. Sie basiert dann nicht auf Fakten aus den Trainingsdaten, sondern ist quasi eine plausibel klingende Fiktion.
Aber warum macht die KI das? Will die uns absichtlich täuschen?
Nein, Absicht steckt da nicht dahinter. Dein Material erklärt es eigentlich ganz gut. Die KI ist darauf optimiert, Muster zu erkennen und fortzusetzen. Sie will eine kohärente und hilfreiche Antwort geben. Wenn sie zu einer spezifischen Frage keine passende Information in ihren Daten findet, versucht sie manchmal, die Lücke zu füllen. Sie erfindet dann, basierend auf den Mustern, die sie kennt, etwas Wahrscheinliches, anstatt einfach zu sagen, ich weiß es nicht. Sie will quasi die Konversation am Laufen halten.
Puh. Das ist natürlich gerade in der Genealogie, wo es ja wirklich auf Fakten ankommt, ein echtes Problem. Kann man denn etwas dagegen tun? Sind wir dem hilflos ausgeliefert?
Nicht ganz hilflos, nein. Deine Quellen betonen da zwei Dinge. Erstens ist die Technologie seit, sagen wir mal, Ende 2022 deutlich besser geworden. Die Modelle halluzinieren tendenziell weniger als früher, aber das Risiko besteht halt weiterhin. Zweitens, und hier kommt wieder das ins Spiel, was wir vorhin besprochen haben können, gutes Prompt Engineering und Priming helfen, das Risiko zu minimieren.
Ach so.
Ja, du kannst die KI anweisen, nur auf Basis belegbarer Fakten zu antworten oder ihr explizit sagen, sie soll Bescheid geben, wenn sie etwas nicht weiß. Dein Material schlägt sogar vor, einen Satz wie diesen ins Priming aufzunehmen. Antworte nur, wenn du dir deiner Sache sicher bist. Wenn du die Antwort nicht kennst oder nur spekulieren kannst, gib das bitte klar an und erfinde keine Informationen.
Okay, das ist ein guter Tipp.
Das kann die Zuverlässigkeit erhöhen. Aber, und das ist wirklich entscheidend, die kritische Prüfung der Ergebnisse durch dich als Forscher bleibt absolut unerlässlich. Vertraue nie blind einer KI-Aussage, gerade bei Fakten wie Daten, Namen oder Orten. Immer mit echten Quellen gegenprüfen.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die KI ist ein Werkzeug, ein Assistent vielleicht, aber kein unfehlbares Orakel. Gut, das war jetzt eine Tour de force durch 10 zentrale KI-Begriffe aus dem Material, das du uns geschickt hast. Von den Grundlagen wie KI, Generative KI und LLMs über die Steuerung durch Prompts, Prompt Engineering und Priming bis hin zu den technischen Rahmenbedingungen wie Tokens und Kontextfenster und den Fallstricken wie Halluzinationen. Wenn du jetzt so zurückblickst, was ist der wichtigste Gedanke, den du aus dieser Erkundung mitnehmen solltest? Was ist das Kern-Takeaway?
Wenn du KI-Modelle für die Recherche nutzt, dann ist das zunächst ein sehr wertvolles Hilfsmittel. Du kannst wirklich Zeit und Energie sparen, weil die gesamte Recherche auf einmal in einen sehr schnellen Prozess verläuft. Du machst die strukturiert und du hast so im Prinzip den besten Überblick. Aber, und das ist wirklich entscheidend, die kritische Prüfung der Ergebnisse durch dich als Forscher bleibt absolut unerlässlich. Vertraue nie blind einer KI-Aussage, gerade bei Fakten wie Daten, Namen oder Orten. Immer mit echten Quellen gegenprüfen. Für mich ist das Wichtigste, diese Begriffe zu verstehen, nimmt der KI ihren Schrecken und ihre Mystik. Es hilft ungemein. Es verwandelt sie von einer undurchschaubaren Blackbox in ein Werkzeug, das du bewusst einsetzen und, steuern kannst. Wenn du weißt, wie du durch geschickte Prompts und gezieltes Priming die Ergebnisse verbessern kannst und wenn du dir der Grenzen wie Kontextfenster und Halluzinationen bewusst bist, dann kannst du die Stärken der KI nutzen. Also zum Beispiel schnelle Textverarbeitung, Übersetzung, Zusammenfassung, Ideenfindung, all das kann sie ja gut. Und das kannst du dann effektiv für deine genealogische Forschung nutzen, ohne ihren Schwächen aufzusitzen. Es geht darum, die Kontrolle zu behalten und die Technologie zu deinem Vorteil zu nutzen.
Die Kontrolle behalten und die KI als Assistenten sehen, das gefällt mir. Das ist ein gutes Bild. Und um diesen Gedanken noch etwas weiter zu spinnen, hier eine abschließende Frage direkt an dich da draußen, basierend auf dem, was wir gerade besprochen haben. Jetzt, wo du diese 10 Begriffe und die dahinterliegenden Konzepte kennst, welche eine Aufgabe in deiner eigenen Ahnenforschung, die dir bisher vielleicht besonders schwer fiel, zeitaufwendig war oder dich regelmäßig frustriert hat, erscheint dir nun vielleicht in einem neuen Licht? Gibt es da vielleicht einen Prozess, sei es das Entziffern einer alten Urkunde, das Ordnen deiner Forschungsergebnisse oder das Formulieren von Anfragen an Archive, bei dem du dir vorstellen könntest, dass eine gut formulierte Anweisung an eine KI unter Berücksichtigung von Priming und den potenziellen Fallstricken dir tatsächlich eine signifikante Hilfe sein könnte? Denk doch mal darüber nach, wo diese Werkzeuge ganz konkret in deinem Forschungsprozess einen Platz finden könnten. Das war unsere heutige gemeinsame Erkundung. Bis zum nächsten Mal.